Das letzte Mal, als ich hier war, habe ich über Psalm 103 gepredigt. Und ja, zumeist ist in den Psalmen oft Klagen, aber auch Danksagungen und Lobpreis anzufinden. Doch am Ende des Psalters, welcher auch die Schatzkammer Davids genannt wird, leitet das heutige Predigtwort aus Psalm 145 scheinbar die letzten Lobpreispsalmen ein. Das sind die Halleluja-Psalmen, die Psalmen 146 bis 150. Psalm 145 scheint dabei nach all den Klagen und Sorgen und Danksagungen eine Art Zusammenfassung von der Erkenntnis des Psalmisten über Gott zu sein, das wiederum nichts anderes sein kann als eine Lobeshymne über den mächtigen Gott. Die Predigt hat dabei die Überschrift »Weg von mir und hin zu Gott«. Lesen wir nun Psalm 145. Wort Gottes. Ein Loblied von David. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich. Täglich will ich dich preisen und deinen Namen rühmen, immer und ewiglich. Groß ist der Herr und hoch zu loben. Ja, seine Größe ist unerforschlich. Ein Geschlecht rühme dem anderen deine Werke und verkündige deine mächtigen Taten. Von dem herrlichen Glanz deiner Majestät will ich sprechen und von deinen Wundertaten. Von der Macht deines furchterregenden Waltens soll man reden und deine Größe will ich verkünden. Das Lob deiner großen Güte soll man reichlich fließen lassen, und deine Gerechtigkeit soll man jubelnd rühmen. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Der Herr ist gütig gegen alle, und seine Barmherzigkeit waltet über allen seinen Werken. Alle deine Werke werden dich loben, o Herr, und deine Getreuen dich preisen. Von der Herrlichkeit deines Reiches werden sie reden und von deiner Macht sprechen, dass sie den Menschenkindern seine mächtigen Taten verkünden und die prachtvolle Herrlichkeit seines Reiches. Dein Reich ist ein Reich für alle Ewigkeit und deine Herrschaft währt durch alle Geschlechter. Der Herr stützt alle Strauchelnden und richtet alle auf, die gebeugt sind. Alle Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zur rechten Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigest alles, was lebt, mit Wohlgefallen. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Er erfüllt das Begehren derer, die ihn fürchten. Er hört die Schreien und rettet sie. Der Herr behütet alle, die ihn lieben, und er wird alle Gottlosen vertilgen. Mein Mund soll den Ruhm des Herrn verkünden, und alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen, immer und ewiglich. Amen. Alles klar, aha, wird jetzt vielleicht jemand von Ihnen sagen, wieder so ein Lobpsalm Gott über Gott, der sich in den Psalmen doch schon so oft findet. Das ist jetzt nichts Neues mehr. Schatzkammer Davids hin oder her. Den Schatz haben wir schon oft angesehen, abgehakt und weiter geht's. Aber was soll mich dieser Psalm lehren? Wie kann es mir in meinem täglichen Leben zur Stütze und zum Nutzen werden? Was will uns Gott in diesem Psalm aufzeigen? Genauer möchte ich auf diese Fragen jedoch erst später eingehen. Wisst ihr noch, was der Psalmist in diesem Psalm zuallererst gemacht hat? Er bekannte sich zur königlichen Herrschaft Gottes. Und diese königliche Herrschaft Gottes und die Auswirkungen dieser Herrschaft auf dein und auf mein Leben möchte der Psalmist und möchte natürlich auch Gott und soll uns die heutige Predigt aufzeigen. Darum heißt mein erster Punkt: Gott herrscht als König. Gott herrscht als König. Bei meiner exegetischen Arbeit in der Vorbereitung über diese Predigt und über diesen Psalm sind mir verschiedene Themenbereiche aufgefallen, die im Psalm wiederholt angesprochen werden. Deshalb habe ich diesen Psalm dementsprechend in themenbezogene Strophen eingeteilt. So bilden die ersten beiden Verse die Einleitung des Psalms, wo David, der Psalmist, die notwendige Beständigkeit des Lobgesanges betont. Daraufhin folgen nun vier Strophen. Abwechselnd geht es darin zuerst um die Macht Gottes und danach um die Gnade Gottes im Allgemeinen. Diese beiden Themen werden wiederholt, indem die besonderen Merkmale und Auswirkungen von Gottes Macht und seiner Gnade aufgezeigt werden. Lasst uns also in dem Psalm tiefer hineinschauen und herausfinden, was genau über Gott ausgesagt wird. Für immer und ewig oder ewiglich. Bei dieser Redewendung in den Versen 2, 13 und auch am Schluss 21 können wir erkennen, dass die Herrschaft Gottes ewiglich ist. Besonders in Vers 13 wird dies klar bekannt. Über alle Geschlechter der Menschen hinweg regiert Gott. Dann beginnt mit den Versen 3 bis 6 die erste Strophe über Gottes Macht im Allgemeinen. Gott wird als groß beschrieben, ja, er ist so groß, dass sein gesamtes Wesen unerforschlich ist für uns Menschen. Wir können Gott nur insoweit erkennen, wie er sich uns in seiner Offenbarung in der Bibel zeigt. Gottes königliche Macht übersteigt all unsere Vorstellungskraft. Darum versucht der Psalmist, sie sehr vielfältig und doch hier am Ende des Psalters noch einmal kompakt zu beschreiben und zu preisen. Deshalb wird Gott in den Versen 4 bis 6 als der allmächtige Gott und absolute Herrscher der Welt beschrieben, welcher als Schöpfer aller Dinge auch in das Weltgeschehen durch Wunder eingreift und die Geschichte bestimmt. Die erste Strophe endet mit einem nochmaligen Hinweis auf Gottes Größe. Das heißt, auf seine Macht. Die zweite Strophe beginnt nun mit Vers 7 und geht bis Vers 9. Der Psalmist besingt jetzt, dass Gott gerecht, aber vor allem gütig, gnädig und barmherzig ist. Und in Vers 9 wird die allgemeine Gültigkeit seiner Gnade deutlich. Denn seine Gerechtigkeit waltet über allen seinen Werken. Diese allgemeine Gnade besteht bis auf den heutigen Tag. Denn Gottes Gericht über die Welt ist eben noch nicht offenbar geworden und steht somit noch aus. Vers 10 ist nun wie ein Einschub, in dem der Psalmist auch den Rest der Schöpfung, im Besonderen die Gläubigen dazu auffordert, es ihnen gleich zu tun und auf Gottes Macht und Gnade zu achten und ihn dafür zu loben. Dabei gehört nur dem heiligen Gott Jahwe der Lobgesang und das für immer. Der Aufruf zum beständigen Lob in den Versen 2 und 21 am Anfang und am Ende wird dabei wie ein Rahmen für den Psalm. In den weiteren Strophen wird nun noch einmal im Detail verdeutlicht, wieso Gott gepriesen werden soll. Die Gründe werden angegeben. In der dritten Strophe von Vers 11 bis Vers 13 wird darum Gottes Macht noch einmal ganz genau hervorgehoben. Wieder wird Gott als der Schöpfer der gesamten Welt bezeichnet. Und in allen drei Versen ist die Rede von Gottes Reich. Gottes Reich, welches für alle Ewigkeit bestehen wird. Gott herrscht als König. Die Verse 14 bis 20 bilden die letzte und längste Strophe. In ihr geht der Psalmist im Detail noch einmal auf die Gnade Gottes über uns Menschen ein. Gott ist zu allen gnädig und gut und unterstützt die, die sich nicht mehr selbst halten können und die in ihrem Leben am Fallen sind. Ebenfalls richtet er die auf, die schon niedergeschlagen sind. Er versorgt die Menschen mit allen lebensnotwendigen Dingen und bewahrt dabei besonders seine Anhänger. Ja, Gott ist gerecht gegenüber all seinen Geschöpfen, in allem, was er tut. Vers 17. Jeder Mensch soll Gott daher ganz ehrlich und mit Ernst anbeten. Vers 18. Denn Gott sieht und hört einen jeden Beter persönlich. Denn es wird uns gezeigt, dass Gott allgegenwärtig ist. Er ist allen nahe und hört und sieht ihre Bedürfnisse. Siehe Vers 16, 18 und 19. Dabei ist Gott souverän gegenüber seiner Schöpfung, was wir an Vers 20 erkennen können. Denn Gott ist der Richter über seine Schöpfung und im Besonderen die Menschen. Es gibt einen doppelten Ausgang für die Menschheit nach dem Tod. Das heißt, die Gerechten werden von Gott in Ewigkeit bewahrt, doch Gottlose, die Gottes Herrschaft missachten, die werden bestraft. Gott lässt niemanden unbeachtet. Am Ende des Psalms fordert der Psalmist noch ein letztes Mal auf, in sein Lob mit einzustimmen. Und auch in den kommenden Zeiten von den Taten Gottes zu berichten, von seinen Wundern. Wir haben nun gesehen, dass der Psalmist in seinem Lobgesang über die Macht und Gnade Gottes sehr viele Attribute, also Eigenschaften Gottes aufzählt, welche mit dem Namen und Wesen Gottes verbunden sind. Viele dogmatischen Aussagen über Gott kann man aus diesem Psalm ableiten. So wird außerdem deutlich, warum Gott der Herrscher über die ganze Welt und aller Könige ist. Denn er ist der Schöpfer des ganzen Kosmos und auch von dir und mir. Demgegenüber ist sich der Psalmist jedoch auch seiner Niedrigkeit gegenüber Gott bewusst. Er weiß, dass alles, was er an Gott so preist und lobt, eben an ihm nicht vorhanden ist, sondern dass er vielmehr eine Gott widersprechende Natur hat Er ist sich seiner Hilfebedürftigkeit bewusst. Er ist sich der Abhängigkeit gegenüber Gott bewusst. Ohne Gott ist kein Leben möglich, da doch von ihm alles kommt, was der Mensch braucht. Gleichzeitig weiß er um die absolute Vollkommenheit und Allmacht Gottes, die so anders ist als wir, die so anders ist, als wir es hier auf Erden gewohnt sind. Diese Allmacht Gottes wird im Psalm 145 zwar sehr vielfältig, aber immer noch ungenügend beschrieben. Der Psalmist gab zwar sein Bestes, um mit vielen Wiederholungen und Parallelismen diese herrliche Macht und das Handeln Gottes vor allen Menschen, ja der ganzen Schöpfung zu loben und hervorzuheben. Und doch ist ihm bewusst, dass Gott unerforschlich ist, Vers 3. Und somit sein Lobgesang unvollkommen. Wir sehen, es treten hier verschiedene Spannungen auf. Und jetzt möchte ich noch einmal fragen, wie am Anfang, was will Gott uns in diesem anscheinend unvollkommenen Lobpreis vermitteln? Gott ist vollkommen und gerecht, ja und sogar gnädig. Okay, gut. So können wir jetzt ein paar Eigenschaften Gottes erkennen. Aber was nützt mir das bei meinem Problem, das ihr vielleicht jetzt gerade eben habt? Was nützt mir dieses Wissen bei den Sorgen, Nöten und Ängsten, die mir vielleicht gerade über den Kopf hinauswachsen? Dich interessiert vielleicht gerade viel mehr, wie du dein Problem, dein Dilemma in deinem Leben, in dem du vielleicht gerade eben steckst, lösen kannst. Ja, letzten Endes auch das Dilemma deiner sündigen Natur und wie du endlich heilig genug leben kannst vor Gott. Ja, vielleicht zweifelst du sogar an der Echtheit deines Glaubens, wenn du auf dein Leben blickst. Und noch einmal möchte ich die Spannung halten und vor der Auflösung der von mir bisher gestellten Frage noch tiefer auf diese Verzweiflung und diesen Zweifel von uns Menschen und Christen im Besonderen auf unsere Ich-Bezogenheit eingehen. Ihr kennt bestimmt die Erzählungen über Davids, des König Davids, über sein Leben aus den Samuel-Büchern in der Bibel. Wir können in diesen erfahren, dass David ein ebensolches Dilemma in seinem Leben verspürte wie wir heute. Er sollte der große König sein und er war doch fehlerhaft. Wie jeder andere Mensch auch. Erinnert ihr euch an den Ehebruch von David mit Bathseba? Ja, an den Mord, den er an ihrem Mann Uria begangen hat, den er umbringen ließ. Doch David bekam durch den Propheten Nathan und durch den Heiligen Geist Erkenntnis über seine Sünde und bereute sie zutiefst. Als ich bewusst meine Schuld und Sündhaftigkeit vor Gott erkannte und gleichzeitig Gott um Vergebung bat und mir sein Wort im Evangelium Vergebung zusprach, da habe ich mich danach großartig gefühlt. Ich spürte eine absolute Erleichterung. Ihr kennt das vielleicht. Mir ging es so, wusste ich doch, dass ich im Vertrauen daran, dass Gott für mich durch Jesus Christus Sühnung geschaffen hat und ich geborgen bin in Gottes Hand. wie großartig war es, sich für einen Augenblick absolut rein zu fühlen. Ja, weil ich doch wusste, dass mir alle meine Schuld vergeben war. Ab jetzt sollte alles besser werden. Schließlich würde ich einmal bei Gott im Himmel sein. So dachte ich. Doch nach einer Weile kam dann die Ernüchterung. Ich sündigte immer noch. Und war und bin als Mensch hier auf Erden doch immer noch ein Sünder. Beides galt zugleich. Ich war hoch erhöht und voller Ehre als Gottes Kind und ich war absolut erniedrigt als Sünder. Und beides gilt immer noch. Christen sind sich daher zweierlei bewusst. Ihre Reinheit und ihre Verdorbenheit. Ihrer Sündenbefreiung und ihrer Sündenlast. Der höchsten Ehre durch Gott und der größten Erniedrigung als Sünder. Des Friedens in der Liebe Gottes und meiner eigenen Lust am Streiten. Der losgelösten Freude und der bedrückenden Sorge und Sündenlast. Beides regiert scheinbar unser Gemütsleben. Und auch ich weiß, auch dass ich durch Christi Leben, Tod und Auferstehung gerecht gemacht bin vor Gott. Und doch fällt es immer wieder schwer, darauf zu vertrauen. Denn zumeist können wir Gottes Gnade und Gerechtigkeit nur schwer sehen in unserem Leben. Dies ist scheinbar für uns verborgen. Dabei bin ich doch befreit von der Sünde und soll ein heiliges Leben führen. Steht doch im 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christo, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist weg. Vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Diesen Vers kennen wir doch bestimmt alle. Und doch ertappe ich mich immer wieder dabei, dass ich genau das Gegenteil bei mir erkenne. Und das ist das Dilemma, von dem ich vorhin sprach. Und du bist vielleicht auch verwirrt über dein Leben als Christ, wo du doch heilig leben solltest und fühlst dich innerlich vielleicht geteilt und zweifelst, vielleicht sogar an der Echtheit deines Glaubens. Du schaust auf dein Leben und bist voll Trauer über deine Schwachheit und fragst dich vielleicht, wie du dieses Dilemma in deinem Leben endlich lösen kannst. Und jetzt komme ich dir hier mit Psalm 145, ein Lobpreis über Gott. Über seine Macht und Herrlichkeit, über ihn als König. Ja, genau das will ich. Aber das will Gott. Denn das besonders Bemerkenswerte bei Psalm 145 ist, dass hier am Ende des Psalters, des Psalmbuches, beim Lobpreis Gottes und bei der Erkenntnis über Gott, alle Sorgen und Nöte und Ängste und Zweifel im Hintergrund bleiben. Und gegenüber Gott und seiner Herrlichkeit an Bedeutung verlieren. Ja, gerade wenn der Psalmist auf Gott schaut und über Gottes Herrlichkeit nachdenkt, vergisst er seine Ängste. David bekam vom Heiligen Geist Erkenntnis über seine Sünde, aber auch über den herrlichen, mächtigen, gerechten und gnädigen Gott. Über Gott, der im Zentrum von seinem Leben und von unserem Leben steht. Der darin im Zentrum stehen sollte und nicht ich und meine Sorgen oder meine Wünsche. Der Psalmist erkannte dies und fordert uns auf, dass wir nicht nur auf uns und unsere Schwächen sehen, die uns allzu schnell in zu große Bedrängnis und Zweifel führen können, sondern dass wir auf Gott blicken. Der Psalmist erkannte dies. Und so sieht er letztlich weg von sich und seiner Sündenlast und hin auf Gott. Wir erinnern uns, das ist die Überschrift dieser Predigt. Das Wissen um Gottes Herrlichkeit überstrahlt all unseren Zweifel. Ganz ähnlich erging es später auch im Neuen Testament Petrus, als er auf dem See zu Jesus gehen will und doch wieder auf sich und sein Unvermögen blickt und zweifelt und einsinkt in den See. Er konnte nicht stehen bleiben auf dem Wasser. Er sank ein, weil er den Blick von Jesus abwandte, bis ihm dann Jesus aufhalf und er wieder die Wirklichkeit von Jesu Macht in seinem Leben spürte und auf ihn vertraute. Genau das begegnet uns hier in diesem Psalm des Alten Testaments. Der Psalmbeter sieht weg von sich und von seinen Sorgen und Nöten, von seinen unperfekten und schlechten Eigenschaften, vielleicht seiner Angst, ob er heilig genug lebt vor Gott. Und er erhebt allein Gott. Der Psalmist erhebt, preist, lobt, rühmt Gott und will von Gottes Macht reden und sprechen, sie aller Welt verkünden und über sie nachdenken. Seine Augen sind nur noch auf Gott fixiert. Alles andere verliert an Bedeutung. Er weiß, für Gott ist eben alles möglich. Und dass all meine Sorgen von Gott gelöst werden können. Er schaut alleine auf Gottes herrliche Macht im Vertrauen, dass dieser mächtige Gott dazu fähig ist, ihn aus seinem Elend, ja aus seinem Dilemma, wie ich vorhin sagte, erretten kann. Und jetzt sind wir schon mittendrin bei der Beantwortung der anfangs gestellten Fragen. Worauf will uns dieser Psalmist hinweisen? Die Antwort ist: Hör auf, dich nur um dich und deine Probleme zu drehen, deine Gedankenwelt zu beachten, nur allein ich bezogen zu sein. Und sieh hin zu Gott, egal wie es dir gerade geht. Und das mag hart klingen, aber wir sollen vertrauen auf die Macht und auf die Gnade Gottes. Nicht nur der Psalmist, sondern auch du kannst und sollst sogar auf Gott schauen. Wir alle sind dazu aufgefordert, weg von uns und hin zu Gott zu sehen. Zu ihm, der doch alles, wirklich alles in seiner Hand hat, zu jeder Zeit. Um seine gottesfürchtigen Anbeter kümmert er sich liebevoll, um seine Kinder. Lasst uns das im Gebet tun, zu ihm blicken. Lasst uns das tun, wenn wir Gottes Wort studieren. Nicht nur im Gottesdienst, sondern auch daheim, wenn wir in der Bibel lesen. Und auch wenn wir Gemeinschaft halten. Und jetzt kommt das Großartige und zugleich Faszinierende, Unglaubliche. Etwas, was die Juden empörte und für die Griechen töricht erschien. Nämlich auf welche Weise Gottes Liebe für uns Menschen offenbar wurde. Diese Liebe und Gnade des so erhabenen und herrlichen Herrschers über die ganze Schöpfung hat sich besonders durch seinen Sohn Jesus Christus offenbart. der für die Sünden eines jeden von uns, die wir an ihn glauben, starb. Mein zweiter Punkt der Predigt heißt daher: Christus herrscht als König. Und das kann hier ganz einfach neben dem ersten Punkt, Gott herrscht als König, stehen bleiben. Denn wir haben einen dreieinigen Gott, der im Psalm 145 zu Recht als gerecht und gnädig gepriesen wird. Weil Gott wusste, dass er selbst in Christus Jesus einmal für die Sünden der Menschen Versöhnung schaffen würde, sodass für die Sünden der Menschen Sühnung vollbracht wurde am Kreuz und sie von ihrer Sünde gerettet werden konnten und damit eben versöhnt wurden mit Gott. Dieser Psalm zeigt uns also gleichzeitig die Eigenschaften von Christus. Gerade in all unserer Schwachheit können wir also auf Gott, auf Christus blicken, im Bewusstsein, dass er die bewahren wird, die ihn anbeten. Auch wenn sie an sich selbst und ihrem Glauben zweifeln mögen. All diese Sorgen können wir getrost Gott überlassen, gerade indem wir uns zu Gottes Macht bekennen, wozu uns der Psalmist auffordert. Denn Gott hat auch dein und mein Leben in der Hand. Gott hat uns auch durch Psalm 145, auch hier im Alten Testament, über seine Liebe zu uns informiert. Er ist kein unpersönlicher Gott, wie irgendein Götze einer anderen Religion. Er kam in Christus auf die Erde, um am Kreuz für unsere Sünden zu sterben, für dich und mich. Am Kreuz, wo er als König der Juden betitelt wurde. In Christus lösen sich damit auch die Spannungen, die ich vorhin kurz erwähnte, auf. Lesen wir darum noch einmal Vers 3. Groß ist der Herr und hoch zu loben. Ja, seine Größe ist unerforschlich. Wir brauchen Jesus Christus, denn in ihm ist Gott für uns erkennbar geworden. Als ein Mittler zwischen dem sündigen Mensch und dem heiligen Gott. Und wir brauchen seinen Heiligen Geist, um Gott richtig verstehen und erkennen zu können. Dann in Vers 17. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken. Christus lebte sein ganzes Leben lang gerecht in allen seinen Werken. Und er ist auch derjenige, der uns Christen gerecht macht vor Gott. Und gerade das macht ihn für uns zu einem gnädigen Gott. Und weiter in Vers 18. Der Herr ist nahe allen, die ihn anrufen. Ja, gerade in Christus ist Gott uns zum Anfassen nahe gekommen. In Immanuel hat sich diese Nähe erfüllt. Dann auch noch in Vers 21. Dein Mund soll den Ruhm des Herrn verkünden und alles Fleisch lobe seinen heiligen Namen. Der Name Jesus Christus ist uns Christen dabei zum besonderen Heil geworden. An ihn und die Wirklichkeit seines Namens, nämlich, dass er unser Christus, unser Retter ist, sollen und dürfen wir glauben. Durch das Neue Testament und letztlich besonders auch am Ende durch Offenbarung Kapitel 5 und auch Kapitel 19 dürfen wir wissen, dass Jesus Christus auch dieser göttliche Herrscher ist, der allein würdig war, der außerdem durch den Heiligen Geist in besonderer Beziehung zu uns steht und der regiert jetzt, der lebt jetzt. Ja, wir bekennen im Glaubensbekenntnis, dass Christus alles für seine Erwählten getan hat und dass Christus sich zur Rechten Gottes befindet und herrscht. Und gerade durch unser gemeinsames Bekenntnis, welches wir zumindest jeden Sonntag beten, und nicht nur durch die Wortverkündigung am Sonntag, während des Gottesdienstes, werden wir dem Auftrag des Psalmisten gerecht. Schließlich sollen wir in der Welt von dem mächtigen Gott und seinen Wundertaten berichten. Die Wundertaten, die am Kreuz auf Golgatha ihren Höhepunkt fanden. Der Psalmist macht uns auf vielfältige Art und Weise vor, wie man sich zu Gottes Allmacht und Gnade bekennen kann. Psalm 145 kann somit auch als alttestamentliches Glaubensbekenntnis bezeichnet werden. Des Weiteren hat uns auch Jesus selbst durch das Vaterunser gelehrt, dass wir Gott um unser tägliches Brot bitten sollen. Genauso geht der Psalmist davon aus, dass Gott allein der ist, der uns speist mit allem, was wir bedürfen. Dazu gehört natürlich auch die Nahrung. Doch Speise steht im Psalm wie im Vaterunser für alles, was wir im Leben als Menschen brauchen. Und Gott wird dies nicht zu spät tun, wenn er auch es nicht immer tut, wenn wir es gerne hätten. Er wird es tun zur rechten Zeit, wenn wir es brauchen, nicht wenn wir es wünschen. An diesen wenigen Beispielen lässt sich erkennen, dass das Wort des Psalmisten ganz im Einklang mit dem Wort von Christus steht. Heute können wir dazu bekennen, dass Christus jetzt und in Ewigkeit herrschen wird. Unsere Kenntnis über die Welt, in der wir leben, widerstrebt allerdings dieser Aussage. Doch in der Bibel wird uns über das Bestehen von Gottes Reich berichtet. Auch in Psalm 145, in den Versen 11 bis 13. Gottes Reich ist absolut real. Aber gleichzeitig ist es in dieser Welt unscheinbar, geheimnisvoll und nicht von jedem zu erkennen. Unsere menschliche Vernunft kann dies nicht verstehen. Und wir wollen uns lieber mit dem beschäftigen, was wir sehen, was wir anfassen können, anstatt mit dem, was uns doch so schwerlich ersichtlich scheint in dieser Welt. Und gerade dadurch verstricken wir uns immer wieder in unsere selbstgesponnenen Probleme, aber auch Probleme, die von außen auf uns zukommen, will ich dabei nicht vergessen. Und wir wollen uns die Herrlichkeit und Gottes nicht auf uns einwirken lassen. Wir wollen sie nicht erkennen. Immer wieder bekommen wir so Christus aus unserem Blickfeld und unsere eigenen Sorgen und Nöte ins Blickfeld und ins Zentrum unseres Lebens. Aber das soll so nicht sein. Karl Olof Rosenius, ein schwedischer Theologe aus dem vorletzten Jahrhundert, sagte über die Zweifel des Menschen Folgendes. Johannes sagt, Gott ist ein Licht, in ihm ist keine Finsternis. Je näher ich dem Licht komme, desto mehr erkenne ich meine eigene Unreinheit. Hierzu kommt jedoch, dass Gott die fühlbare Gnade in dem Maße entzieht, wie der Glaube gemehrt wird und die Prüfung ertragen kann. Oder auch wenn die Seele einer tiefen Demütigung
bedarf.
Rosenius ruft uns ganz im Sinne der Heiligen Schrift dazu auf, geduldig und beharrlich im Gebet zu sein und den Wegführungen Gottes gern nachzufolgen. Auf Gott sollen wir sehen und in seinem Wort sollen wir vertrauen. Seinem Wort sollen wir vertrauen, auch wenn unsere Gefühle und Lebenserfahrungen dieses Vertrauen auf Gott oft zerschlagen wollen. Du kannst gerade, wenn du Zweifel hast, zum Beispiel an der Echtheit deines Glaubens und an deiner Heilsgewissheit, weg von dir und hin zu Gott sehen und ihm dabei die Ehre geben. Du kannst dies zum Beispiel, wie ich vorhin schon sagte, dies im Gebet, beim Bibellesen und beim Gottesdienst am Sonntag tun. Dabei dürfen wir wissen, Gott meint es gut mit seinen Kindern. Egal, wie sich dieses gerade fühlt, dieses Kind, du, ich. Du kannst dir immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass Gott bei dir ist. Auf diese Weise bleibst du davor bewahrt, den dreieinigen Gott aus deinem Blickfeld, aus deinem Zentrum deines Lebens zu bekommen, indem du all deine Sünden und Zweifel ablädst, abladen kannst und auf den du allein hoffen brauchst, nämlich Gott. Denn das Reich Christi auf Erden ist ein Glaubensreich, ja. Aber es ist dennoch ein reales Reich, in dem allein er wirklich treu und allmächtig herrscht, so wie es uns im Psalm 145 ausführlich geschildert wurde. Auf diese Zusage in der Schrift kannst du felsenfest trauen und dabei weg von dir und noch einmal hin zu Gott sehen, der seine Kinder beschützt und erhält. Über all ihren Zweifel hinweg. Und damit möchte ich zum Ende kommen mit Johannes 3, mit den Versen 35 und 36. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.